Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des Römerbriefes. Es ist ein Brief, in dem etwas Grundlegendes über das Verhältnis des Menschen gegenüber Gott zur Sprache kommt. Gott fordert Gerechtigkeit von jedem einzelnen Menschen. Aber zugleich bietet er uns Menschen an, von ihm selbst Gerechtigkeit zu erhalten. Dieses Thema der Rechtfertigung des Menschen entfaltet Paulus in diesem Brief. Im letzten Teil lautet das vorherrschende Thema: Wie sieht das denn im Alltag eines Christen aus? Paulus hat zuletzt über das Verhältnis zum Staat und zum Nachbarn von gegenüber gesprochen. In einem weiteren Abschnitt widmet er sich den Fragen, wie der Umgang miteinander in einer christlichen Gemeinde aussehen sollte. Das wird im 14. Kapitel nun konkret. Mit diesem Kapitel kommen wir zu einem neuen Abschnitt im Römerbrief. Sein Thema ist die Loslösung der Kinder Gottes. Was verstehen wir unter Loslösung? Offen gesagt, ich habe abgesonderte und hingegebene Christen satt, die nicht losgelöst und nicht wirklich hingegeben sind. Paulus geht der Sachlage in der Gemeinde von Rom dadurch nach, indem er die anspricht, die schwach im Glauben sind und die, die stark sind. Es gibt diese zwei Bereiche christlichen Verhaltens. In einem Bereich gebraucht die Bibel ganz deutliche Worte, wie wir im vergangenen Kapitel, dem Kapitel 13 im Römerbrief, gesehen haben. Die erwartete Aufgabe eines Christen gegenüber dem Staat ist mit dem Wort Unterordnung beschrieben. Ein Christ soll den Gesetzen des Landes gehorchen, in dem er lebt. Und das heißt ganz schlicht, er soll Steuern zahlen und den Leuten in der Regierung Respekt entgegenbringen. Und genauso sprach dieses 13. Kapitel eindeutig über die Beziehung des Christen zu seinen Mitmenschen. Er soll seine Rechnungen bezahlen. Er soll nicht Ehe brechen, töten, stehlen, kein falsches Zeugnis ablegen oder nach dem trachten, was ein anderer hat. Er soll in Wirklichkeit seinen Mitmenschen so lieben wie sich selbst. Und das heißt, der Christ soll ehrlich sein. Er soll sich genauso fernhalten von unmäßigen Festgelagen und unkontrollierten Trinkexzessen wie von Streit und Eifersucht. Die Bibel ist in diesen Punkten sehr eindeutig. Es gibt jedoch noch einen anderen Bereich für die christliche Lebensführung, über den die Bibel keine eindeutige Auskunft gibt. Dazu will ich Ihnen nur zwei Beispiele nennen: der Gebrauch des Tabaks und das gemeinsame Schwimmen beider Geschlechter. Wenn Sie denken, diese Dinge seien ja auch unbedenklich, dann lassen Sie mich dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Meine Frau ist in Texas in einer Gemeinde der Southern Baptists groß geworden. Sie wurde von ihren Eltern und von einem Pastor so geprägt, dass sie sich dessen bewusst war, gemischtes Baden wäre etwas Sündhaftes. Sie können sich nicht vorstellen, wie schockiert sie war, als sie dann nach Kalifornien kam und zum ersten Mal mit den jungen Leuten unserer Kirche zum Strand ging. Und das war gerade zu der Zeit, als man sich angewöhnte, dabei nicht viel anzuhaben. Meine Frau befand sich nach diesem Erlebnis 24 Stunden lang in einem Schockzustand. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Jedoch galt in der Gegend, aus der sie kam, dass man Tabakkonsum nicht missbilligte. Der Genuss von Tabak war dort also nicht verpönt, und das bedeutete, die Vorstandsmitglieder rauchten, ja sogar der Pastor rauchte. Als sie nach Kalifornien kam, entdeckte sie, dass dort Tabak anscheinend verboten war. Wenn sie ein Christ sein wollten, dann dürften sie nicht rauchen. Ist gemischtes Baden nun an dem einen Ort in Ordnung und an einem anderen falsch? Ist Rauchen an einem Ort richtig und am anderen falsch? Ich bin sicher, dass sich bei einigen Christen an der Stelle die Nackenhaare sträuben werden und sie denken, Dr. McGee, Sie sollten eine Strafpredigt halten gegen das Rauchen und das Thema des gemischten Badens auf sich beruhen lassen. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass ich keines von beiden verurteile, aber auch keines absichtlich übersehe. Ich werde mich nämlich bei strittigen Fragen genauso wenig aufs Glatteis begeben, wie Paulus es getan hat. In dem nun folgenden Abschnitt des Römerbriefes legt Paulus die Maßstäbe für einen christlichen Umgang mit strittigen Fragen dar. Er gibt dazu drei Richtlinien: Überzeugung, Gewissen und Rücksichtnahme. Ein Christ sollte bei dem, was er tut, eine Überzeugung haben. Überzeugung ist das, was vorausschaut. Das heißt dann, freue ich mich mit einer großen Erwartung und Begeisterung auf das, was ich tun werde? Die zweite Richtlinie ist das Gewissen. Schaue ich zurück auf das, was ich getan habe und frage mich dabei, ob ich mich richtig oder falsch verhalten habe? Oder verabscheue ich mich sogar um dessen Willen, was ich getan habe? Die dritte Richtlinie ist die Rücksichtnahme. Hat das, was ich tue, eine nachteilige Auswirkung auf andere Leute? Diese drei Richtlinien geben uns Verhaltensmaßstäbe mit für unser Leben als Christen. Heutzutage gibt es meiner Ansicht nach eigentlich zwei extreme Ansichten zu dieser Frage, wie sieht das christliche Verhalten aus in umstrittenen Fragen? Und das hat wohl mit dem etwas künstlich wirkenden Klima zu tun, in dem man christliches Leben verwirklichen soll, meine ich. Eine Folge davon ist nämlich, dass es auf diesen außerordentlichen Gebieten entweder unnormale oder unterentwickelte Christen gibt. Bei dem einen Extrem findet keine Abgrenzung gegenüber der Welt mehr statt. Das Leben dieser Leute ist eine Kopie des Lebens eines Nichtchristen. Ein solches Leben unterscheidet sich nicht vom Leben, das diese Menschen vor ihrer Umkehr, so sehen sie das selbst, geführt haben. Sie genehmigen sich jede Art weltlicher Vergnügungen. Sie gehen überall hin, wohin man ebenso geht. Und sie investieren Zeit und Energie in Aktivitäten, die keinen großen geistlichen Nutzen haben. Es gibt auch so manchen Bibelabschnitt, der für sie keine Bedeutung zu haben scheint. Ein Beispiel aus dem Philipperbrief des Paulus. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch, und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Philipper 3, Vers 17 bis 19. Es gibt noch andere Leute, die sich unter keinen Umständen irgendeiner Art irdischen Vergnügens hingeben. Aber dennoch sind sie so weltlich, wie es nur sein kann. Sie schlemmen und fressen sich voll. Sie betrinken sich nicht, aber sie essen auf jeden Fall zu viel. Und sie reden zu viel. Sie sind große Schwätzer. Sie erzählen dann auch noch die eine oder andere zweifelhafte Geschichte. Noch einmal kann ich dazu Paulus zitieren. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Philipper 4, Vers 8. Es ist doch schließlich so, ihr Gedankenleben wird unweigerlich auch ihr Verhalten früher oder später beeinflussen. Worüber sie ständig nachdenken, das werden sie schließlich tun. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Christen sich lange gedanklich mit einer bestimmten Versuchung beschäftigt haben, bevor sie ihr tatsächlich nachgaben. Paulus scheint in Frage zu stellen, ob sie als Christen zu bezeichnen sind, weil sie genauso leben, wie es die Kinder dieser Welt tun, die Gott nicht kennen. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Gruppe, die in der entgegengesetzten Richtung unterwegs ist und das ebenfalls ziemlich extrem. Diese Art Leute hat das christliche Leben auf eine Reihe von Negativen beschränkt. Paulus hat die an Jesus glaubenden Kolosser gerade vor dieser Gruppe gewarnt. Sie ist geprägt von solchen Aussagen wie, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Kolosser 2, Vers 21. Die Leute, die sich davon leiten lassen, freuen sich über die Erlösung aus Gnade und über die Befreiung vom mosaischen Gesetz, aber sie stellen gleich eine neue Liste von 10 Geboten auf. Nur meistens verdoppeln sie dann gleich die Anzahl der neuen Gebote. Sie entwickeln sich zu ich-bezogenen und dabei sehr kritischen und sehr stolzen Menschen. Das sind übrigens auch jene Leute, die Paulus als die Schwachen im Glauben bezeichnet. Und dabei handelt es sich um Leute, die sich sehr abgesondert haben. Im Folgenden möchte ich aus einem Brief zitieren, den ich vor einigen Jahren erhalten habe. Er illustriert den traurigen Zustand eines Menschen, der die eben angesprochene Einstellung übernommen hat. Dort heißt es, ich bin zurückgekehrt nach Kalifornien nach einem Jahr vollzeitlichen Dienstes im Bundesstaat Ohio und einer ausgedehnten Reise in den Osten der USA. Aber fast hätte ich geistlichen Schiffbruch erlitten. Ich bin Christ seit 3,5 Jahren und war bis vor kurzem in der Lage, ein brennender Zeuge für meinen Herrn und Erlöser zu sein. Aber in der letzten Zeit war ich so tot, dass ich Christus als ganz weit weg von mir, ganz weit oben empfand. Und mich sah ich hier ganz weit unten. Ich habe alle die Tugenden eines Christen, die eine ablehnende Haltung aufweisen. Ich rauche und trinke nicht, spiele keine Karten, gehe nicht ins Kino, verwende kein Make-up. Aber diese Dinge haben keinen fröhlichen Christen aus mir gemacht. Meine Freunde sagen mir, ich sei dabei, bitter zu werden. Aber das möchte ich auf keinen Fall. Bevor ich Christ wurde, war ich sehr ehrgeizig und arbeitete hart an allem, wovon ich überzeugt war. Und nebenbei bemerkt, ich bin im Who is Who aufgelistet. Aber jetzt frage ich mich, was für einen Sinn all das hat. Die Welt wird immer schlimmer. Alles geht auf die Katastrophe zu. Und die einzige Hoffnung besteht darin, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus zu warten. Soweit der Brief, den ich vor einiger Zeit erhielt. Nun werden Sie mich fragen, diese Person war in einer schlimmen Lage. Beachten Sie, wie abgesondert sie war. Aber diese Art von Loslösung bringt keine Freude ins Leben. Irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden extremen Ansichten über strittige Fragen in der christlichen Lebensführung, soll der Christ seinen Weg finden. Das sind die Skylla und Charybdis, jene Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie, die in der Straße von Messina lebten und jeweils eine Seite der Meerenge besetzten. Durch sie hindurch muss der Christ auf dem Meer des Lebens sein kleines Segelschiff steuern. Ich habe diesmal den Vorbemerkungen sehr viel Platz eingeräumt, denn ich weiß, es gibt viele verwirrte Christen, die Hilfe erfahren werden durch das, was Paulus zu sagen hat, in diesem wichtigen 14. Kapitel. Beginnen wir mit Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Um es etwas anders zu sagen und dadurch zu verdeutlichen, was Paulus meint, wer schwach ist im Glauben, den nehmt in eure Gemeinschaft auf. Aber nicht mit der Absicht, ein Urteil zu fällen über seine Bedenken, nämlich über sein Verhalten und seine Ansichten. Paulus stellt eine Verbindung her zwischen diesem Kapitel und dem vorangehenden, und die ist darin zu sehen. Das Gesetz der Liebe tritt nun in Aktion. Zunächst hat er, im letzten Teil des Kapitels 13, das, was unmoralisch und eindeutig falsch ist, verurteilt, nämlich Mord, Ehebruch, Diebstahl, falsches Zeugnis und Begehren. Nun warnt Paulus vor der Gefahr, jene zweifelhaften Angelegenheiten zu verurteilen, die in der Heiligen Schrift nicht ausdrücklich verboten werden. Wer schwach ist im Glauben, bezieht sich nicht etwa auf jemanden, der in Bezug auf die großen Wahrheiten des Evangeliums, den Tatsachen des Glaubens, schwach ist, sondern es geht hier um die Beschaffenheit des Glaubens dieser Person. Es bedeutet also, dass in Fragen der Lebensführung der Glaube des Schwachen taumelt und zögert. Er weiß nicht, wie er mit bestimmten Dingen umgehen soll. Und gerade so jemand soll mit offenen Armen in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen werden. Sie mögen vielleicht nicht seiner Meinung sein, aber sie sollen ihn annehmen, wenn er an den Herrn Jesus Christus glaubt. Sie sollen ihn nicht einfach nur deswegen aufnehmen, um mit ihm dann über fragliche Verhaltensweisen zu diskutieren. Es soll nicht eine Gruppe von Christen in Fragen christlicher Lebensführung über eine andere Gruppe Christen zu Gericht sitzen. Manches ist wohl in der Heiligen Schrift nicht ausdrücklich verurteilt, aber einige Gläubige halten sich trotzdem und ausdrücklich von diesen Dingen fern. Wenn Sie das tun wollen, das ist meine Meinung dazu, dann ist das Ihre Sache. Das darf Gläubige aber nicht auseinanderbringen. Die Scofield Reference Bible liefert eine sehr hilfreiche Notiz zu diesem Vers. Die Kirche hat kein Recht, über Fragen persönlicher Freiheit, nämlich bei Angelegenheiten, die in der Schrift nicht ausdrücklich verboten sind, Entscheidungen zu treffen. Weiter mit Vers 2. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Dieser Vers mag vielleicht den, ich nenne ihn den extremen Separatisten, verletzen. Der starke Bruder oder die starke Schwester im Glauben ist die Person, die alles isst. Der schwache Bruder oder die schwache Schwester lebt vegetarisch. Die starke Person hat begriffen, dass Jesus alle Speisen rein gemacht hat. Damit erklärte er alle Speisen rein. Markus 7, Vers 19. Nach 1. Mose 9, Vers 3 bestimmte Gott nach der Sintflut alles Fleisch zur Speise für den Menschen. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Gott machte dann ja auch beim Volk Israel einen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren. Der informierte Gläubige weiß, dass sich das nicht auf ihn beziehen kann, denn der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 8, Vers 8, aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Denken Sie an Petrus auf dem Dach des Gerbers Simon in Joppe. Der erhielt dort eine praktische Lektion zu diesem Thema, siehe Apostelgeschichte 10, Vers 9 bis 16. Petrus war zuvor stolz darauf gewesen, dass er noch nichts Unreines gegessen hatte. Und ich muss sagen, er war damit ziemlich abgesondert, und er war stolz darauf. Der Heilige Geist sagte zu ihm aber, »Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten.« Apostelgeschichte 10, Vers 15. Paulus konnte Fleisch essen, ohne dass sein Gewissen ihn beunruhigte, aber Petrus hatte Bedenken. Und man muss bei dieser Gelegenheit auch daran denken, dass im damaligen Römischen Reich der größte Teil des angebotenen Fleisches einem der heidnischen Götter als Opfer dargebracht worden ist. Das behandelt Paulus speziell in seinem ersten Brief an die Gemeinde von Korinth, siehe 1. Korinther 8, Vers 1 bis 13. Dort sagt Paulus sogar einen geradezu radikalen Satz. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. 1. Korinther 8, Vers 13. Hier, bei den Verhältnissen in der Weltstadt Rom, die immer im Hintergrund stehen, spricht Paulus nur bruchstückhaft die Sache an. Man kann vermuten, dass es etwa um folgende Ausgangslage dort geht, dass etwa der schwache Christ, der aus einer Familie kommt, in der man nur vegetarisch gelebt hat, Fleisch als etwas Abscheuliches empfindet. Was soll dann das Prinzip für ein christliches Verhalten dazu sein? Einer kann Fleisch essen und der andere kann es nicht. Durch Gottes Gnade soll einer kein Fleisch essen und der andere soll Fleisch essen. Hören wir, was Paulus darüber in Vers 3 sagt. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ich muss erkennen, dass es verkehrt wäre, wenn ich diese extremen Separatisten verurteile. Wenn sie so sein wollen, dann ist es offen gesagt ihre Sache. Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist, dass sie mich gerade biegen wollen. Ich weiß, ich muss zurechtgebracht werden, aber das werden die nicht schaffen, da bin ich sicher. Eine Gruppe soll die andere nicht verurteilen. Wenn sie glauben, sie sollten kein Fleisch essen, und bedenken Sie, Paulus gebraucht das Fleisch nur als Beispiel, es gilt genauso auch für irgendetwas anderes, was in der Schrift nicht ausdrücklich verboten ist, dann sollten sie kein Fleisch essen. Ganz klar. Aber wenn sie glauben, dass sie Fleisch essen können, dann machen sie es einfach und essen sie Fleisch. Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Das ist unschlagbar. Paulus fragt, welches Recht hast du, den Knecht eines anderen zu richten? Welches Recht haben Sie, ihr lieben Christen, euch über das Verhalten von anderen Christen zum Richter zu machen, wenn es um etwas geht, was umstritten ist? Sind Sie Gott? Muss sich der Betreffende vor Ihnen verantworten? Paulus sagt, er ist ihnen keine Rechenschaft schuldig. Er muss sich vor Gott verantworten und er wird einmal vor seinem Herrn stehen. Können Sie sich vorstellen, in einem Haus zum Essen als Gast geladen zu sein und die Bedienung serviert Ihnen belegte Brötchen? Sie sagen diesem Hausangestellten, was haben Sie sich dabei gedacht, mir belegte Brötchen zu bringen? Und Sie tadeln den Angestellten, auf gut Deutsch, Sie machen ihn zur Minna. Ich kann Ihnen verraten, es gäbe eisiges Schweigen in dem Haus. Dieser Angestellte ist nicht Ihr Angestellter. Vielleicht hätte er keine belegten Brötchen servieren sollen, aber es ist nicht Ihre Sache, das zu sagen. Ich denke mir, es wäre Sache der Dame des Hauses. Sie kann in die Küche gehen und sich um die Sache kümmern. Nun, vielleicht werden Sie irgendwann einmal mein Verhalten auf einem dieser umstrittenen Gebiete missbilligen. Ich muss mich vor Ihnen nicht rechtfertigen. Sie sind nicht mein Chef. Ich bin gegenüber Jesus Christus verantwortlich. Er ist mein Herr. Wir haben es im 14. Kapitel des Römerbriefs zu tun mit den Fragen, die sich einem Christen stellen und zu denen es keine ausdrücklichen Anweisungen in der Bibel gibt. Damit werden wir uns auch noch in den folgenden Abschnitten beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der zweite Teil aus dem 14. Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.